Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger steht unter Druck wegen der sogenannten Fördergeldaffäre. Die Opposition fordert ihren Rücktritt. Die Ministerin verlangt einen sachlichen Umgang. Heute haben sich beide Seiten im Bildungsausschuss des Bundestags getroffen. Das ist ein Thema bei Campus und Karriere. Und wir blicken darauf, wie gut die Bildung in Deutschland eigentlich ist im internationalen Vergleich, aber auch wie zufrieden die Menschen in Deutschland beispielsweise mit der schulischen Bildung sind. Und dabei ist erstaunlich, aber leider auch Bekanntes herausgekommen. Ich bin Martin Schütz, schön, dass Sie zuhören. Seit Monaten reißt die Kritik an Bettina Stark-Watzinger nicht ab. Die Bundesbildungsministerin steht aus Sicht der Opposition im Zentrum der sogenannten Fördergeldaffäre. Stark-Watzingers Haus ließ Konsequenzen für Dozenten prüfen, die in einem umstrittenen offenen Brief pro-palästinensische Protestaktionen an Universitäten verteidigt hatten. Dabei geht es auch darum, dass Fördermittel für Forschungsprojekte möglicherweise gekürzt werden könnten. Die Bundesbildungsministerin bestreitet, dass sie den Prüfauftrag erteilt oder gewollt habe. Die Opposition hat massive Zweifel an dieser Version und fordert Aufklärung und in Teilen auch den Rücktritt von Bettina Stark-Watzinger. Im Bundestagsbildungsausschuss stand heute das nächste Aufeinandertreffen an und Wladimir Balzer kennt die Details.
Der Bildungsausschuss im Bundestag ist inzwischen ein gewohnter Ort für die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP. Ihre Auftritte dort dürften aber nicht unbedingt zum angenehmen Teil ihrer Arbeit gehören, denn sie bekommt jedes Mal den härtesten Vorwurf entgegengehalten, den eine Wissenschaftsministerin bekommen kann. Das Grundgesetz zu missachten, die Freiheit der Wissenschaft nicht zu gewährleisten. So erklärt sich auch eine hohe Emotionalität und Spannung im Raum, auch diesmal. Doch bei dieser erneuten Sitzung konnte oder wollte sie nicht alle Fragen beantworten, die zu diesem Vorwurf geführt haben. Die FDP-Politikerin blieb auch diesmal bei ihrer Darstellung der Fördergeldaffäre. Sie habe nichts davon gewusst. Fördergeld an politische Haltungen zu knüpfen, stand, wenn überhaupt, jenseits ihres Wissens, nur ein paar Stunden im Raum und wurde dann schnell beerdigt. Gefragt von einer grünen Abgeordneten, ob sie sogar dazu ein Ehrenwort abgeben würde, antwortete Bettina Stark-Watzinger so.
Ja, ich kann Ihnen das Wort geben, weil es nie intendiert war und das für uns ein Grundverständnis ist und wir alles dafür tun werden. Also ja.
Für die FDP-Politikerin war die Förderdebatte von Anfang an ein Missverständnis. Die damals zuständige und später entlassene Staatssekretärin Sabine Döring habe ein Telefonat geführt. Dieses habe offenbar ein Missverständnis nach sich gezogen. Es solle überprüft werden, ob bestimmten Wissenschaftlern Bundesfördergelder entzogen werden könnten. Das sei so aber nie von der Ministerin gewollt gewesen und sei schnell wieder beendet worden. Dennoch blieben auch bei dieser Ausschusssitzung viele Fragen offen. Was ist etwa mit der bisher nicht veröffentlichten Kommunikation in einer Chatgruppe, in der laut Medienrecherchen die gesamte Spitze des Ministeriums vertreten sein soll und in der Nachfolger der entlassenen Staatssekretärin offenbar von, Zitat, verwirrten Gestalten im Wissenschaftsbetrieb spricht, die sich, zumindest sinngemäß, beim nächsten Mal vielleicht zweimal überlegen, ob sie solche Protestbriefe unterzeichnen? Und was ist mit der Staatssekretärin Döring selbst, die zwar im Zuschauerraum des Bildungsausschusses heute anwesend war und öfter mit dem Kopf schüttelte, aber nicht sprechen darf, weil die Ministerin sie nicht von der Schweigepflicht als Beamtin entbinden will? Die Union hatte diese Ausschusssitzung beantragt und deren Vertreter Thomas Jatzombek gilt als besonders scharfer Kritiker der Ministerin. Er blieb unzufrieden zurück.
Ich glaube, die Öffentlichkeit hat einen klaren Eindruck davon, was in Ihrem Haus passiert ist. Sie haben mit Frau Professor Döring eine Schuldige gesucht und gefunden, um von den wahren Vorgängen in Ihrem Hause abzulenken. Ich glaube, die Wissenschaftscommunity hat ein klares Bild, welcher Geist in Ihrem Hause herrscht und was Sie auch persönlich dazu beigetragen haben.
Thomas Jatzombek kritisierte nicht nur die aus seiner Sicht mangelnde Transparenz an der Ministeriumsspitze. Er bemängelte auch, dass die Kommunikation, wo und wie auch immer sie stattgefunden hat, nicht ausreichend dokumentiert worden sei. Das betreffe auch Telefonate und Chatgruppen, eben nicht nur E-Mails. Doch die Kritik kam, nicht nur erwartbar, von der Opposition, sondern auch, und dies nicht ganz ungewöhnlich für die Ampelregierung, auch aus den eigenen Reihen. In diesem Fall aus den Fraktionen von Grünen und SPD. Der sozialdemokratische Vertreter Oliver Kaczmarek hält die größte Distanz zur Ministerin, in der Regierung, die von seinem Kanzler geführt wird.
Uns ist wichtig, Wissenschaftsfreiheit, das ist für uns eine so wichtige Bedingung für gelungene Wissenschaftspolitik, dass wir das klarstellen müssen, dass es keine politische Einflussnahme auf Förderentscheidungen von wem auch immer gibt. Ich glaube, dass wir das als Koalition insgesamt auch klarstellen, weiter so zu handhaben und dass wir das auch für meine Partei, kann ich zumindest sagen, zu Bedingungen für zukünftige Koalitionen machen werden, dass wir das auch fixieren wollen in Koalitionsverträgen oder an anderer Stelle.
Die Fördergelddebatte dürfte für Wissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger noch längst nicht ausgestanden sein. Aus der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kommt inzwischen die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, der deutlich weitergehende Kompetenzen hätte. Aber auch die von der Ministerin entlassene Staatssekretärin Sabine Döring könnte noch eine Rolle spielen. Die Wissenschaftlerin und Neupolitikerin kämpft nicht nur um ihren Ruf in der Wissenschaftswelt, sondern sie denkt auch über die nächsten gerichtlichen Instanzen nach, sich von der Schweigepflicht entbinden zu lassen. Bisher war sie damit gescheitert. Bisher.
Wenn Untersuchungen anstehen, wie es um das Wissen von deutschen Schülerinnen und Schülern steht, dann schrillen in vielen Kultusministerien die Alarmglocken. Bei der letzten PISA-Studie war das beispielsweise der Fall. Die Ergebnisse sind bestenfalls mäßig ausgefallen. Das IFO-Bildungsbarometer sorgt für eher gemütlichere Nachmittage in den Ministerien. Es fragt nämlich nicht ab, was die Kinder und Jugendlichen können, sondern wie zufrieden bzw. unzufrieden Erwachsene auf die Schulen schauen. Heute wurde das jüngste IFO-Bildungsbarometer vorgestellt und erstmals schaut es sich genauer die Stimmung in allen 16 Bundesländern einzeln an. Mit überraschenden Ergebnissen, wie mein Kollege Johannes Kulms berichtet.
Offenbar gibt es in Thüringen gerade ziemlich viel Unzufriedenheit mit der Bildungspolitik. Gerade mal 21% der befragten Erwachsenen geben dem Schulsystem im Freistaat die Note 1 oder 2. Aber 27% stempeln die Schulen in Thüringen mit der Note 5 ab oder gleich mit einer 6. Mit einer Durchschnittsnote von 3,17 landet Thüringen im IFO-Bildungsbarometer auf dem vorletzten Platz. Erstaunlich, weiß auch Katharina Werner, stellvertretende Leiterin des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik. Schließlich schneiden die Thüringer Kinder und Jugendlichen bei Leistungsvergleichen gut ab.
Woran das liegt, darüber könnte ich nur spekulieren. Es kann sein, dass diese Ergebnisse nicht bekannt sind oder es kann eben sein, dass die Befragten in Thüringen andere Prioritäten haben als eben nur die reinen Schülerleistungen.
Nicht automatisch führen bessere Leistungsergebnisse aus Lernvergleichen also auch zu mehr Zufriedenheit mit den Schulen im Land. Gleichzeitig zeigt das an diesem Dienstag vorgestellte IFO-Bildungsbarometer zumindest in einigen Bundesländern, dass ein Zusammenhang bestehen könnte. Zum Beispiel in Bayern und in Sachsen, die auf Platz 1 bzw. Platz 3 des Bildungsbarometers kommen. Schaut man auf ganz Deutschland, dann gibt es ein befriedigend für die allgemeinbildenden Schulen. Knapp 9.700 Erwachsene aus allen 16 Bundesländern haben an der Befragung teilgenommen, die damit laut den Organisatorinnen repräsentativ ist. Große Einigkeit besteht darüber, dass etwas passieren muss im Bildungssystem. 78% der Befragten sind dafür, die Staatsausgaben für die Schulen zu steigern.
Und dieses Meinungsbild ist sehr ähnlich über alle Bundesländer hinweg. Es reicht von 73% in Bayern bis hin zu 86% in Brandenburg.
Sagt Vera Freundl, IFO-Fachreferentin für Bildungsökonomik. Die allermeisten der Befragten gehen davon aus, dass der Lehrkräftemangel negative Auswirkungen für die zukünftigen Schülerleistungen haben wird. Und viele sehen Handlungsbedarf beim Thema Sprachkenntnisse bzw. Sprachförderung. Mehr als 2/3 sprechen sich für eine Kindergartenpflicht für alle Kinder ab 4 Jahren aus. Noch größer ist der Zuspruch für verpflichtende Sprachtests für Kinder im Alter von 4,5 Jahren.
Bei diesem Sprachtest ist die Idee, dass er unter allen Kindern durchgeführt wird und sollte es sich ergeben, dass die Sprachkompetenzen des jeweiligen Kindes unzureichend sind, so kommt es zu verpflichtendem Deutschunterricht.
Genau einen solchen Ansatz hat die Hamburger Bildungspolitik vor einigen Jahren mit ihrem Sprachförderkonzept eingeführt. Dies könnte einer der Gründe sein, warum in Hamburg die Zufriedenheit mit den allgemeinbildenden Schulen relativ hoch ist und der Stadtstaat im IFO-Bildungsbarometer den 2. Platz einnimmt, erklärt Katharina Werner.
Tatsächlich ist Hamburg eins der Bundesländer, denen es in den letzten Jahren relativ gut gelungen ist, auch Reformvorhaben voranzubringen.
Auch beim Einsatz von neuen Technologien und künstlicher Intelligenz im Schulunterricht gäbe es in Hamburg deutlich mehr Zustimmung als in den meisten anderen Bundesländern. Ganz anders ist die Lage im anderen norddeutschen Stadtstaat. Mit einer Gesamtnote von 3,5 bildet Bremen das Schlusslicht bei der IFO-Befragung. Doch eben weil auch für die gesamte Bundesrepublik die Ergebnisse bei internationalen Leistungsvergleichen sehr mau ausfallen, sieht IFO-Bildungsökonomin Werner das jüngste Barometer als wichtiges Instrument, um zu sehen, dass Bildungsreformvorschläge sehr wohl auch in der Bevölkerung ankommen.
Das heißt, wo sich Wege aufzeigen könnten, eben hinaus aus dem Tal der Schülerleistungen, was uns andere Studien bestätigen.
So zufrieden oder unzufrieden sind also die Menschen in Deutschland, in ihrem jeweiligen Bundesland mit den Schulen. Ein Blick darauf also, wie Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden. Heute ist aber noch ein Bildungsbarometer der OECD erschienen, das darauf blickt, welche Ergebnisse das deutsche Bildungssystem im Vergleich zu anderen Ländern liefert. Und damit befassen wir uns gleich. Wie zufrieden die Menschen mit der Schulbildung in ihrem jeweiligen Bundesland sind, das haben wir gerade gehört. Solche Barometer, aber auch Leistungsvergleiche von Schülerinnen und Schülern und auch Überblicksstudien über Bildungserfolge sind ja für die Politik oft die Grundlage für Reformen und für die Wissenschaft Ansatz für weitere Forschung. Neues Material dafür hat heute auch die OECD geliefert, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mit dem jährlich erscheinenden Report Bildung auf einen Blick, so heißt er, der sich mit der Bildung in unterschiedlichen Ländern beschäftigt. Und darin wird jedes OECD-Land zum Beispiel wird aufgezeigt, wer an Bildung teilnimmt, was für Bildung ausgegeben wird und welche Ergebnisse die Bildungssysteme erzielen. Dieses Jahr hat dieser Report den Schwerpunkt auf die Chancengerechtigkeit gelegt und heute wurde er vorgestellt. Mathis Jungblut aus der Campus- und Karriere-Redaktion hat sich das für uns angeschaut. Was ist denn die zentrale Erkenntnis dieses Berichts?
Ja, ich würde es mal so formulieren, die grobe Tendenz, wie sich unser Bildungssystem entwickelt hat, die ist gleich geblieben, es haben sich aber Details verändert.
Welche sind das?
Die OECD untersucht in diesem Bericht ja die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland und das vor allem anhand quantitativer Belege, also Schulabschlüsse, Berufsaussichten und Gehälter zum Beispiel. Und vor allem anhand der Schulabschlüsse, da kann man ganz gut eine Entwicklung sehen.
Und welche ist das ganz konkret?
Es wird zum Beispiel klar, dass die Anzahl der jungen Erwachsenen gestiegen ist, die keinen weiterführenden Schulabschluss haben. Konkret mehr junge Menschen zwischen 25 und 34 haben keinen Abschluss im sogenannten Sekundarbereich. Das umfasst die gymnasiale Oberstufe, die duale Berufsausbildung und die Ausbildung an Berufsschulen. Dazu hören wir mal Nicola Brandt, das ist die Leiterin des OECD-Centers in Berlin.
Viele, viele Länder holen hier auf. Es ist klar, der Sekundar-2-Abschluss ist der Eintritt in die Wissensökonomie. Und in Deutschland ist das allerdings nicht der Fall. Der Anteil ist in der Altersgruppe sogar etwas gestiegen und liegt jetzt mit 16% sogar über dem OECD-Durchschnitt.
Also das ist ganz klar eine Verschlechterung und das liegt vor allem an den jungen Männern. Bei denen waren es im vergangenen Jahr sogar 18%, die keinen entsprechenden Abschluss hatten. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Vor knapp 10 Jahren hat es in diesem Bereich noch keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gegeben. Insgesamt ist Deutschland nur eines von 4 OECD-Ländern, in denen der Anteil junger Erwachsener ohne Abschluss gestiegen ist.
Im unteren Bildungssegment verschlechtern sich die Zahlen in diesem Jahr also. Gibt es denn auch irgendwelche positiven Ergebnisse in diesem OECD-Bericht?
Ja, die gibt es, denn gleichzeitig mit der Entwicklung, die ich gerade genannt habe, wuchs der Anteil der jungen Menschen, die einen höher qualifizierten Abschluss haben, also im sogenannten Tertiärbereich. Dazu gehören zum Beispiel ein Hochschulabschluss oder auch ein Meister im Handwerk. Aber auch da gibt es wieder einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Bei Frauen hat sich dieser Anteil mit mindestens einem Bachelorabschluss innerhalb einer Generation fast verdoppelt. Trotzdem ist er immer noch leicht unter dem OECD-Durchschnitt. Also obwohl sich einiges getan hat in den letzten Jahren, ist da noch etwas Luft nach oben. Und dazu nochmal Nicola Brandt von der OECD.
Und die jungen Frauen wissen auch, warum sie sich besonders anstrengen, die höheren Bildungsabschlüsse zu erreichen. Denn obwohl Frauen in Deutschland und vielen anderen Ländern inzwischen die Nase vorne haben bei den Bildungsabschlüssen, sieht es auf dem Arbeitsmarkt genau umgekehrt aus. Und diese Lücke ist umso größer, je geringer der Bildungsabschluss.
Also wenn man das Ganze zusammenfassen will, es gibt mehr junge Leute ohne wertigen Bildungsabschluss und auch mehr junge Menschen mit höherem Bildungsabschluss.
Also das ist diese berühmte Schere, die immer größer wird in Deutschland?
Genau, die Schere in der Bildungslandschaft wird größer. Das ist sicherlich keine neue Erkenntnis, die die OECD-Studie da heute geliefert hat, aber eine mit neuen Zahlen.
Jetzt müsste ja vielleicht die Politik auch darauf reagieren. Hat es denn schon eben Reaktionen gegeben aus der Politik zu diesen Erkenntnissen?
Ja, der FDP-Staatssekretär im Bildungsministerium Jens Brandenburg, der war bei der Vorstellung des Berichts heute ja auch dabei. Er hat natürlich auch erkannt, dass es schlecht ist, wenn mehr junge Erwachsene keinen Schulabschluss haben. Dabei hat er noch auf einen ganz anderen Punkt hingewiesen.
So ist die Wahrscheinlichkeit, gering qualifiziert zu sein, viel höher, wenn jemand in Deutschland lebt, aber im Ausland geboren wurde. Selbst wenn diese Person als Kind nach Deutschland gekommen ist. 29% der im Ausland geborenen Erwachsenen sind in Deutschland gering qualifiziert. Deutschland ist ein Einwanderungsland und deshalb brauchen wir ein Bildungssystem für ein Einwanderungsland.
Wie genau das aber aussehen soll, das hat der Herr Brandenburg heute nicht verraten. Stattdessen hat er nochmal hervorgehoben, was seine Regierung in der vergangenen Zeit getan hat, sprich Startchancenprogramm, BAföG-Reform und so weiter.
In Berlin wurde heute der OECD-Bericht Bildung auf einen Blick 2024 vorgestellt. Zentrales Ergebnis: immer mehr junge Erwachsene in Deutschland haben keine weiterführenden Bildungsabschluss. Dagegen steigt die Zahl derjenigen, die einen hohen Bildungsabschluss haben. Mathis Jungblut hatte die Informationen dazu. Vielen Dank. Die Hochschulen bereiten sich gerade auf das Wintersemester vor. In einem guten Monat geht es beispielsweise an der Universität Magdeburg mit den Veranstaltungen los. Die Hochschule bemüht sich, dass vor allem der Start der Erstsemester und der ausländischen Studierenden problemlos klappt. Die Uni in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hat deswegen ein Welcome Center eröffnet, damit Neulinge sich schnell heimisch fühlen können und bei Fragen eine zentrale Anlaufstelle haben. Das soll auch langfristig die Attraktivität des Standorts erhalten, denn gerade bei ausländischen Studierenden wachsen mit Blick auf die Wahlerfolge der AfD die Sorgen, ob ein Studienaufenthalt an einer ostdeutschen Hochschule sinnvoll ist. Annette Schneider-Solis war in Magdeburg und hat sich auf dem Campus umgesehen.
Es sind Semesterferien. Wo sonst Studierende zwischen Hör- und Seminarräumen, Labors und Werkstätten pendeln, ist es ruhig. Am Eingang zum Unicampus grüßt seit neuestem das Welcome Center Erstsemester und neue Lehrende wie Forschende. Hell, offen, modern. Der erste Eindruck. Jeder dritte der 14.000 Studierenden an der Magdeburger Universität kommt aus dem Ausland. Der Anteil ist stark gestiegen, verrät Rektor Jens Strackeljahn.
Hier auf dem Campus leben wir seit vielen, vielen Jahren gemeinsam mit den 4.000 Internationalen in der Mehrsprachigkeit, in der Offenheit, im Austausch, im Besuchen, zum Teil auch im Kirchgang. Und wir sehen es eher als Aufgabe, das herauszutragen und sind froh, wenn auch unsere Studierenden tatsächlich Teil des Stadtbildes werden. Sich nicht verstecken müssen sie auch nicht. Da ist Magdeburg auch in den vergangenen Jahren deutlich offener geworden, aber es ist noch Luft nach oben.
Technische und naturwissenschaftliche Fachrichtungen sind das Markenzeichen der Universität. Jubran Rajub kam in den 1980er Jahren als Student deswegen hierher. Heute leitet der Palästinenser das einzige private Studienkolleg Sachsen-Anhalts, eine Einrichtung, die ausländische Bewerber aufs Studium in Deutschland vorbereitet. Er wirbt sie im Ausland an, vor allem in Asien und den Golfstaaten. Welche Rolle da die Wahlerfolge der AfD spielen? Aus Gesprächen weiß Jubran Rajub.
Die Frage kommt schon, wie ist die Sicherheitslage, wie ist das mit Rassismus? Muss ich Angst um meinen Sohn oder mein Kind haben, wenn er oder sie unterwegs hier in der Stadt ist? Die Sorge ist da, aber ob die Ergebnisse dieser Wahlen eine negative Rolle für uns spielen, das wird sich zeigen.
Als Shubhran Rajub anfing, Studierende nach Magdeburg zu lotsen, war das mühsam. Inzwischen haben er und die Uni einen Namen. Nach den USA und Großbritannien ist Deutschland noch vor Australien beliebtestes Zielland für ein Auslandsstudium. Deutschland punkte vor allem mit dem kostenfreien Studium. Aber nicht nur deshalb ist der Standort Magdeburg im Ausland bekannt.
Sie würden sich wundern, womit man Magdeburg verbindet. Diejenigen, die dann gerne Handball spielen, wissen von Magdeburg Bescheid. Und wie gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda, die meisten suchen uns gezielt und wollen dann zu uns kommen, wegen unserem gemeinsamen Konzept mit der Uni und mit der Stadt, dass wir unseren Service, so wie es aufgebaut ist, auch anbieten können.
Es ist das Rundum-Sorglos-Paket. Seine Mitarbeitenden kümmern sich um Visa, Wohnung und Spracherwerb. Das gab es 1998 noch nicht, als Gabor Janiga an die Elbe zog, um seine Diplomarbeit zu schreiben. Nach den 3 Monaten wollte er eigentlich nie wieder nach Magdeburg. Damals hatte nur jeder 20. Student nicht deutsche Wurzeln. Doch 2004 kam der Ungar als promovierter Wissenschaftler zurück und hat heute den Lehrstuhl für Strömungsmechanik.
Ich hatte gar keine richtige Verbindung hier und diese Information, was hier entsteht in diesem Zentrum heute, war damals nicht gegeben. Und dann fühlt sich man so einsam ein bisschen. Und als ich hier wieder nach Magdeburg kam als Mitarbeiter, dann waren hier ganz viele nette Leute umherum. Dann konnte man sehr gut austauschen. Und dann ist man nicht mehr alleine. Und dann fühlt sich wie daheim.
Längst ist Magdeburg für Gabor Janiga Heimat geworden. Der Campus ist eine internationale Insel inmitten der einstigen Stadt des Schwermaschinenbaus. Studierende aus 105 Nationen sorgen auch über den Campus hinaus dafür, dass die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt bunter und weltoffener geworden ist. Das soll so bleiben. Und dafür soll das neue Welcome Center sorgen. Und natürlich die Uni mit ihrem technisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, wünscht sich Rektor Jens Strackeljahn.
Made in Germany ist noch ein Stück weit eine Marke. Dann fallen natürlich schon ganz viele raus, die dieses Profil nicht haben. Ich bin ganz ehrlich, manchmal ist es wahrscheinlich auf der Weltkarte, da sind wir nicht weit weg von Berlin. Und nahezu 50% aller Bewerbungen in Deutschland gehen an die Berliner Hochschulen. Da wissen Sie auch, Mensch, das ist ein Vorort.
Kurze Wege, weniger Studierende pro Lehrendem, bessere Chancen auf einen Studienplatz. Auch das spricht für ein Studium an einer kleinen Hochschule. Bewerber aus dem Ausland sollen in Magdeburg künftig einen noch besseren Start haben. Das Welcome Center ist ihr erster Anlaufpunkt.
Das war's für Campus und Karriere. Für heute nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und sie befassen sich unter anderem mit einer der bekanntesten Stimmen Hollywoods, nämlich der von James Earl Jones, der unter anderem Darth Vader seine Stimme geliehen hat und der jetzt verstorben ist. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut.